Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. In der heutigen Sendung wagen wir einen Blick in die Antike und schauen uns die Arbeitswelt an. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Mein Studiogast ist der Künstler und Antikenkenner Paul Riedl. Schon in der Sendung Arbeitswelt in der Literatur mussten wir feststellen, Arbeit war kein großes Thema in der Antike. Über das Thema Arbeit wurde wenig aufgeschrieben. Für Aristoteles war es selbstverständlich, dass nur Not zur Arbeit zwingt, somit gilt Arbeit als ein notwendiges Übel, das eines freien Mannes nicht würdig ist. Trotzdem musste irgendjemand die notwendigen Dinge des Alltags erledigen, nur vom Denken alleine kann niemand überleben. Jede und jeder muss essen, sich kleiden, braucht Gebäude und wir alle kennen den Spruch, das Volk braucht Brot und Spiele. Also muss es auch einen Vergnügungsmarkt gegeben haben. Irgendeiner musste immer arbeiten, obwohl wenig darüber geschrieben wurde. Es gab regelrechte Hierarchien von Arbeit. Cicero fasste diese Vorstellung wie folgt zusammen. Als niedrigste Tätigkeiten galten Geldverleih- und Kreditgeschäfte, Tagelöhner, Kleinhändler, Berufe, die Dienerinnen von Genüssen sind, Unterricht in ehrenwerten Dingen war dann schon höher angesetzt und an oberster Stelle steht die Landwirtschaft. Beginnen wir mit den bekanntesten Dingen, die aus der Antike überliefert sind, die Keramik, die Gläser und die Bauwerke, beispielsweise die Pyramiden. In Museen finden wir Töpfe, Amphoren, Gefäße in allen Größen und Veredelungsmerkmalen, wie Malerei, geritzt, glasiert. Wer hat das denn hergestellt?
Zu der Einleitung, da wollte ich etwas sagen. Der Mensch hat eine gewisse Betrachtung auf Besitz. Deswegen waren die Landwirte überhaupt sehr groß angesehen, weil sie große Länder besaßen. Und so sind wir dann auf die Werke gekommen, die Töpfe, die Utensilien des Alltags. Wenn sie einfach waren, dann war aus Ton, das haben wir schon dokumentiert, aus Tontafel aus der 6. Jahrhundert vor Christus. Da können wir uns darauf verlassen, dass etwas tatsächlich gegeben hat. Diese Tonkunst kommt aus Afrika zu uns nach Europa. Der Tongewinnung war sehr grob, kaum spezialisiert, was später sich verändert. Die Qualität der Tonfiguren verändert sich auch. Man sieht, dass die in alten Ägypten, sie sind brüchig und sie sind teilweise nicht so fein modelliert. Später werden sie dann etwas feiner und auch der Material von diesem Ton wird resistenter.
Die Tonwaren müssen gebrannt werden. Es muss Öfen geben, Brennmaterial muss herangeschafft werden. Wer hat sich darum gekümmert?
Das Erste ist, der Ton musste getreten werden. Das Tontreten, da muss man sich vorstellen, musste man stundenlang auf diese Ton treten, mit Wasser mischen. Und schon da sind dann erstens der Treter und dann zweitens derjenige, der Wasser bringt. Drehscheiben kommen erst auf den 3. Jahrhundert vor Christus. Da wissen wir, dass die Drehscheiben erstmal erfunden wurden und dass sie dann auch zum Teil dokumentiert wurden. Und das Brennen von diesen verschiedenen Objekten wurde auch eine gewisse Technik erfunden, die nicht nur der Ton und die Tonqualität verschiedene gebrannt haben, auch wurde festgestellt, dass verschiedene Brennmaterialien verschiedene Färbungen geben an dem Objekt.
Durch Signaturen auf den Gefäßen sind zahlreiche Namen von Töpfern und Malern bekannt. Diese Signaturen bilden somit schon die ersten bekannten Marken. Jeder Handwerker wollte sein Werk möglichst kenntlich machen. Ist denn bekannt, ob reiche Haushalte edlere Gefäße von bekannteren Künstlern verwendet haben?
In der Antike waren die meistens nicht so ausgebildet, dass sie das Lesen immer beherrschten. Das Schreiben war meistens an einen eigenen Beruf, der auch aus alten Ägypten entstammte, die Skribas. Und die schreiben konnten, waren nicht immer aus dem gleichen Ort. Das heißt, sie schrieben so, wie sie verstanden haben. Man hatte zwar gewisse Zeichen von Künstler auf gewisse Tongefäße oder gewisse Tafeln, Aber zum Teil war dieses Zeichen nur eine Bestimmung des Ortes, von wo das herkam oder von derjenige, der diese Arbeit geleitet hat. Es gab auch das Thema, die Sprüche, die auf diese Objekte angebracht wurden. Da merkt man, dass die in der Antike nicht jeder wusste zu schreiben, weil sie die Buchstaben entweder verdreht haben oder abgekürzt haben. Das heißt, das Zeichen an den Objekten gibt uns nicht eine Marke unbedingt, gibt meistens eine geografische Orientierung, wo der Werkstatt sich befand oder welche Gruppe da gearbeitet hat. Aber tatsächlich zu den Künstlern ist schon schwieriger zu bestimmen, ob das so geschah.
Was jedem bekannt ist aus der Antike, sind Statuen in allen Größen. Wer hat die Statuen hergestellt und wie wurden sie hergestellt? Gab es schon Maschinen zur Steinbearbeitung?
Bei der Steinbearbeitung muss man sich vorstellen, dass diese Statuen wurden beauftragt an Orten, wo der Mensch, der abgebildet werden sollte, nicht einmal da war. Dann sie mussten mit gewisser Vorstellung, mit das, was sie schön fanden, arbeiten. Sei zum Beispiel besondere Muskeln, die nicht existieren, oder besondere breite Köpfe, die ein Mensch nicht hat. Aber sie haben immer so bearbeitet, dass ungefähr nach Beschreibung eine gewisse Person entsprach. Man sieht, dass ältere Objekte eigentlich immer die gleiche Aussehen haben. Zum Beispiel hat Alexander der Große das gleiche Gesicht wie der David von Michelangelo, weil das sind so Schönheitsideale. Später hat man etwas mehr Wert gesetzt, dass das Abgebildete den Original entsprach. Aber man sieht, dass die meisten Aspekte sind die Standardproportionen. Das hat bestimmt, wie eine Figur ausgesehen hat.
Es ist ja nicht ganz einfach, eine Statue aus dem Stein zu hauen. Dafür muss man ja auch ein bisschen was können. Heute nennt man das Ausbildung. Wer hat in der Antike ausgebildet?
Also die Ausbildung an sich, das ging von gesprochenen Worten zu Ohren. Die Menschen verstanden nicht unbedingt jeder jeden. Man stellt sich vor, wie schwierig es ist, in einem sozialen Netzwerk sich zu unterhalten, wenn zwei Personen verschiedene Sprachen haben. Dann man musste mit den Zeichen etwas klar machen. Und diese Personen, nach deren Verständnis, haben dann etwas umgesetzt. Meistens die Ausbildung an sich ging von Knaben, die von Familien an Meister geschenkt wurden, und er blieb bei diesem Meister dann 6 bis 8 Jahre, und von da war er dann ausgebildet und hat mehrere Jahre gedient und dann wurde er selber zum Meister.
Eine andere Bearbeitung des Steins war für Bauwerke nötig. Man denke an die Pyramiden. Was weiß man denn über Steinmetze?
Der Steinmetzel für Bauwerken unterscheidet sich grundsätzlich von den Steinmetzeln für Kunst. Die Steine von Kunst, sie sind teilweise von anderen Gebieten importiert, und für Bauwerke, sie mussten sich bedienen meistens von einem sehr nahegelegenen Ort, weil die Bauwerke immer sehr groß sind. Allein von den Pyramiden weiß man, dass die Steine von der naheliegenden Umgebung transportiert wurden, weil würde man zum Beispiel mit italienischen Steinen niemals schaffen, die Pyramide aufzustellen. Und dazu, die Stabilität von den Blöcken für den Bau sind ganz anders proportioniert und dimensioniert als die für Kunst.
In Hollywood-Filmen wurden die ägyptischen Steinmetze dargestellt als niedere Sklaven, die ausgepeitscht wurden. Stimmt diese Darstellung?
Zum Teil ja, weil alles, was Kraftarbeit an sich in alle Kulturen, da reden wir nicht nur von Ägypten und Griechenland, auch von Zentralamerika, Osterinsel und so weiter, da wissen wir, dass Kraftarbeit nie gemocht wurde. Wir wissen, dass die Übertragung vom härtere Arbeiten der niedrigeren Volk geschah, und wir haben da entlohnte Personen gehabt. Personen, die tatsächlich Geld bekommen haben und deren Arbeitsrechte irgendwie thematisiert haben. Ne?
Kommen wir zu den Alltagsgegenständen der Antike. Die musste auch irgendjemand herstellen. Dafür gab es bestimmte Berufe. Ist da was bekannt?
Es gibt eine Riesenliste an Berufen, sei von den Fischer, Steinmacher, Bäcker. Alle diese Personen sind dokumentiert als, sagen wir, eine Berufsbezeichnung. Aber eine besondere Person wurde nie thematisiert. Auch in Romanen kenne ich keine, der diese Berufe genannt hat, weil das waren so populäre Berufe. Die Berufe konnten von jeder ausgeübt werden. Man wusste nur, das ist der Fischverkäufer, das ist der Melonenverkäufer. Aber es gab keine Spezialisierung. Sozusagen, wenn man einen Beruf nicht wollte, dann hat man gewechselt.
Gab es eine Arbeitsteilung?
In der Arbeitsteilung, da mit Sicherheit waren die einfacheren Arbeiten an Sklaven übertragen oder Personen, die weniger die Sprachen verstehen konnten. Von gewissen Papyren, die wir jetzt neu entdeckt haben aus Pompeji, weiß man, dass tatsächlich eine Arbeitsanweisung oder gewisse Arbeitslisten gegeben haben, aber viel mehr weiß man nicht.
Wie sah es mit der gesellschaftlichen Anerkennung aus? Wie war der Arbeiter oder der Meister gesellschaftlich angesehen?
Wie alles in der Gesellschaft, wer mehr redet, kann über sich mehr Werbung machen. Und wer arbeitet, hat keine Zeit zu reden. Und so sind Politiker, Anwälte, Priester, die immer die meisten angesehenen Berufe. Die arbeiten mussten, haben keine Zeit gehabt, sich um das zu engagieren, angesehen zu werden etc.
Welche Berufe waren die mit geringerem Ansehen?
Die allergeringste Ansehen waren da, wo man schlecht gerochen hat, wo man sich unansehnlich gekleidet hat, zum Beispiel eine Gerber, das war bestimmt eine von den schlimmsten Berufen, Toilettenputzer. Wir wissen, dass in alten Rom der gesamte Bad wurde von Männern und Frauen bedient, nur über den gibt es überhaupt keine Dokumentation, deswegen wissen wir, dass diese Berufe nicht angesehen wurden.
Alles, was uns von der Antike überliefert ist, musste durch menschliche Arbeitskraft hergestellt werden. Arbeit war zwar in der antiken Welt nicht hoch angesehen, aber vom Denken und Philosophieren alleine wurden weder Bauwerke, Statuen oder Keramiken gefertigt, noch konnte die Gesellschaft davon überleben. Von den Methoden, wie was hergestellt wurde, ist eher wenig bekannt, aber mit der Einführung von Drehscheiben war bereits die erste Mechanisierung dokumentiert. Welche Dienstleistungsberufe es in der Antike gab, erzählt uns Paul Riedl nach der Pause.
Die Dinosaurier sind ausgestorben, weil sie sich in eine falsche Richtung entwickelt haben. Zu viele Panzer, zu wenig Hirn. Bischof Franz Kamphaus.
Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Arbeitswelt in der Antike. Mein Studiogast ist der Künstler und Kenner der Antike, Paul Riedl. Wir haben uns bereits die Herstellung von Statuen, Töpfen und Gläsern angesehen und haben gehört, dass die Hollywood-Darstellungen des niederen Steinmetzes nicht unbedingt stimmt, denn die Steinmetze waren keine Sklaven, sondern angesehene Berufe. Was sie hergestellt haben, musste stabil sein und Bestand haben und es hat ja teilweise sogar Jahrtausende überdauert. Im Weiteren wollen wir uns die Dienstleistungsbranchen ansehen. Was gab es denn da?
Die Dienstleistungsbranche bestand aus Politikern, Philosophen, besondere Landwirte. Außer diese Berufe existierten noch die ganze Waffenbauer und die Soldaten. Das ist auch klar, Soldaten mussten auch bezahlt werden. Das war auch ein Beruf für sich, der Söldner. Kriege zwischen den Dörfern waren Teil der Geschichte. Es gab ständig irgendeinen Krieg. Die Dienstleister an sich kamen auch dazu, die Mediziner, weil der Lazarettbetreiber musste auch dabei sein in diese ganzen Kriege. Ne?
Was weiß man denn über die Ärzte bzw. die Heilberufe?
Also eins wissen wir auf jeden Fall, in Lazaretten damals gab es nicht so eine Florence Nightingale, wie man sich manchmal in Filmen präsentiert. Frauen in Lazaretten, die Soldaten mit Stücken von ihrer Rocke retteten, das gab es bestimmt nicht. Umso mehr der Christentum wächst, umso mehr werden Frauen ferngehalten von da, wo Männer sich betätigten. Und in die Kriegsgebiete, weiß man, das waren meistens Männer. Die Heilberufe bestanden dann aus der Arzt selbst und seine Helfer. Diese waren auf jeden Fall dabei. Und der Medizin an sich bestand aus einem Teil vom Glauben oder vom Aberglauben. Und die Wunden reinigten und so weiter.
Die Wundheiler.
Ja.
Politiker, Philosophen, Ärzte etc. waren ja bereits privilegierte Berufe. Wie sah es denn im Alltag aus? Welche Alltagsberufe gab es in der Dienstleistungsbranche?
Die Hauptdienstleister, die man kennt, sind sowieso die, sag mal, Vergnügungssklaven. Diese sind immer noch in Pompeji dokumentiert. Aber es gab auch Wäsche waschen, Wasser tragen, das waren typische Frauenberufe. Auf Kinder aufpassen, gerade für die, sag mal, mittelgestellte Frauen, die haben immer irgendeine Frau, die für sie auf die Kinder aufgepasst hat.
Sie haben jetzt schon kurz die Unterhaltungsbranche angesprochen. Das Volk braucht Brot und Spiele. Wer hat für die Spiele oder überhaupt für die Unterhaltung gesorgt?
Es gab sehr bekannte Betreiber von Spielen, was man heutzutage sagt, Spielen. Das war etwas brutaler, weil die Gladiatorenwelt schon bekannt ist, wie viel Blut da geflossen ist.
Das waren eher Kämpfe.
Das waren Kämpfe. Aber es gab schon viele, die überlebt haben und es gab schon die Vorstellung vor den Gladiatoren und nach den Gladiatoren, die auch zum Teil von Künstlern von der dramaturgischen Branche übernommen wurden.
Aber es gab doch auch die Theaterstücke.
Es gab die Theaterstücke und diese waren meistens von etwas besser gebildeten Schauspielern, die nicht in die Unterhaltungsarena tätig waren. Das hat man auf jeden Fall immer noch Dokumentationen, weil diese Personen, die in Theatergruppen tätig waren, tatsächlich lesen und schreiben konnten, was nicht zu den Zirkus mehr oder weniger Personal gehörte. Ne?
Gab es denn bereits Ehrenamt in der Antike?
Also Ehrenamt, das ist etwas, was immer verbunden wurde mit der Glauben an sich. Das heißt, die Kirchen haben immer versucht, die Menschen ohne Bezahlung zu irgendeiner Tätigkeit zu überzeugen. Und das gab schon sehr viel in der Antike. Das edle Aufgabe von sich, dass man praktisch ohne etwas zu bekommen, etwas getan hat, das ist sehr bekannt. Und umso mehr man für das Volk gemacht hat, umso mehr man angesehen wurde. Menschen an sich, die etwas Gutes taten, gab es damals. Es gab Leute, die verteilten zum Beispiel Essen an Armen oder die verteilten also Reste an den Armen. Kleiderabgabe kenne ich nicht, habe ich nie darüber was gelesen. Aber es war edel, etwas von sich zu schenken. Und das Ehrenamt an sich gab nur diese, die sehr gläubig waren und in den Kirchen gingen und sie haben etwas für die Menschen dann getan. Daraus sind sehr viele von diesen Heiligen dann entstanden. Eins musste man noch zu dem Thema Ehrenamt hinzufügen. Es gab viele, die einfach durch die Aufgabe von seinem eigenen Sein, weil kein Mensch hatte irgendwie eine besondere Stellung im Leben, dass er damit zufrieden schon war. Und dann viele durch die Enttäuschung mit dem eigenen Leben, eigene Umgebung, sie mussten ein neues Ziel setzen im Leben und sie gaben sich dann in den Ehrenamt. Und das ist der Grund, warum viele danach in den Kloster wandern.
Kommen wir nochmal zu den Gladiatoren zurück. Die Gladiatoren brauchten ja auch eine gewisse Ausbildung, weil die mussten ja was können und die mussten ja auch ein bisschen trainieren. Ist da etwas bekannt?
Da ist sehr viel bekannt. Es gab nicht nur die verantwortlich waren für die körperliche Ausbildung. Es gab viele, die verantwortlich waren für die gesamte äußere. Weil die Gladiatoren waren nicht immer praktische Kämpfer, sondern sie waren gebildet für diese Arena. Sie haben sehr viele Waffen damals getragen, die in den normalen Kampf gar nicht Usus oder überhaupt einen Gebrauch fanden, wie zum Beispiel der Dreizack oder diese Netz.
Also waren das wirklich Showkämpfe?
Das waren Shows. Da kann man sich vorstellen, wie man sieht heutzutage zum Beispiel eine Wrestling, wo die Leute so silberne Kleider und so weiter, genau das gleiche gab damals. Umso schöner die Kopfschmuck oder umso größer waren die Waffen. Sie haben auch sehr viel damit gespielt, umso größer die Waffe, umso besser konnte das von der Ferne gesehen werden, von den anderen Plätzen in der Arena. Eine ganz interessante Sache, es gab die Körperpräparatoren, Leute, die für die Haut verantwortlich waren. Das ist so wie eine Art Schminke, aber dann nur für den Körper. Und von da gibt es gewisse Erzählungen oder Passagen, die man noch findet über das Thema vergoldete Körper und mit weiß bemalte Körper. Das heißt, man weiß, dass man hat schon geschminkt den Körper für die Leute, die in die Arena betraten. Und man darf auch nicht vergessen, dass nicht alle immer voll bekleidet waren, wie man in die Filme sieht. Viele kommen so praktisch nackt auf der Arena.
Also bei geschminkt muss man dann jetzt ergänzen, dass nicht nur das Gesicht geschminkt wurde, sondern gleich der ganze Körper.
Richtig.
Neben den produzierenden Gewerben gab es natürlich jede Menge Dienstleistungen in der Antike. Politiker, Philosophen, Soldaten, aber auch die gesamte Heilbranche, wie beispielsweise Hebammen, Wundheiler und Ärzte. Kochen war eher eine Sklavenarbeit und Wirtshäuser mit Speisekarten gab es gar nicht. Wirtshäuser waren eher Schenken für Wein. Was es nicht gab in der Antike, war eine Straßenreinigung. Jeder Müll wurde einfach auf die Straße geschmissen. Speziell Essensreste und Exkremente ließen Seuchen ausbrechen. Dafür gab es aber bereits das Ehrenamt. Zahlreiche politische Ämter wurden ehrenamtlich ausgeübt. Nach der Pause erzählt uns Paul Riedel, welchen Berufen Frauen in der Antike nachgegangen sind.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Arbeitswelt in der Antike. Mein Studiogast ist der Antikenkenner Paul Riedel. Wir schauen uns in dieser Sendung die Berufe an, die bereits in der Antike bekannt waren, denn in jeder Zivilisation muss das Zusammenleben organisiert werden. Weitgehend bekannt sind die Politiker, die Philosophen und die Armeen, denn Kriege wurden immer und überall geführt. Natürlich gab es auch Berufe, die wir alle heute noch brauchen, sei es der Friseur, der Schuhmacher oder der Koch. Diese Berufe waren leider nicht so hoch angesehen. Nun wollen wir uns speziell die Frauenberufe ansehen. Waren Frauen für mehr als den Haushalt und das Schönsein da?
Also der Rolle der Frau, es ist traurig, aber leider das meiste, was von Frauen übertragen wurde in der Geschichte, ist immer die Prostitution, bis auf einige Damen, die sich durch Politik durchgeboxt haben. Aber gerade Kräuterkunde und andere Themen wurden gar nicht dokumentiert, wenn überhaupt nicht so, dass wir heutzutage entnehmen können, wo Frauen tätig waren. Aber über das Thema Sex in der Antike, da sind viele Bilder, viele Abbildungen und klar, das gesamte Pompeji hat absolut viel Dokumentation über die verschiedenen Leistungen der Prostituierten in der Antike. Und nicht vergessen eins, die Prostituierte, damals, sie waren nicht schlechter gesehen. Ich glaube, mit der Wanderung der Christentum in Europa, dann hat sich die Rolle der Frau oder der Prostitution an sich verschlechtert. Aber die Frauen in der Prostitution, sie bezahlten Steuer. Und wenn sie Steuer bezahlten, ist, weil sie einen anerkannten Beruf führten.
Nun gab es aber hoffentlich nicht nur die Prostituierten, die in der Antike von Frauen erledigt wurden. Wie war es denn beispielsweise mit Ammen? Weil die Reichen haben sich doch sicherlich ihre Kinder von Fremden aufziehen lassen.
Das haben wir auch in vielen Statuen und Abbildungen, dass Ammen eine sehr gute angesehene Position in der Familie hatten, weil sie kümmerten sich tatsächlich um die Kinder von der Familie. Umso mehr Geld eine Familie besaß, umso mehr könnten sie sich leisten an Ammen und Köchinnen etc. Da sind diese Frauen zwar abgebildet, sie werden nie namentlich erwähnt. Auch das Thema, sich um die Bildung der Kinder zu kümmern, da haben sich nicht Frauen meistens betätigt, sondern Männer. Aber das ganze Pflegen von den Kindern, das ganze Babysitten etc., das waren meistens Frauen.
Gab es denn auch schon Hebammen? Ist da was bekannt?
Ah ja, genau. Dieser Beruf insbesondere, das waren nur Frauen. Ein Mann als Hebamme, das war nicht männlich genug. Und die interessante ist, diese Vorstellung, dass eine Hebamme zu sein kein männlicher Beruf ist, das kommt bis zu unseren 60er Jahre. Ne? Ich glaube, bis ein Mann überhaupt zur Hebamme wurde, da waren wir schon in den 70er Jahren.
Wer hat sich denn in der Antike um die Kinder gekümmert? Ist da etwas bekannt? Gab es schon Kindergärten?
Also das Thema Kinder an sich ist interessant. Es gibt viele Puppen, die belegen, dass tatsächlich für die Kinder eine Erziehung oder überhaupt eine Pflege existierte. Es gibt Abbildungen von Kindern mit Haustieren, die kennen wir viele. Aber dass es eine Kindertagesstätte gab, das würde ich behaupten, es gab nicht. Weil man wollte nicht unbedingt, dass seine Kinder mit den Kindern von anderen Familien alle in einer Gruppe waren, was nicht stimmt für die höheren Schichten. Aber für die niedrigeren Schichten, das heißt da, wo mehrere Familien waren, es gab keine Tagesstätten oder eine Kita, aber es gab immer irgendeine Frau, die auf die Kinder der Straße aufgepasst hat. Und dafür haben wir schon mehr Dokumentation, dass tatsächlich eine Aufpasserin gab. Und das hat sich dann später zu einer Tagesstätte oder sowas entwickelt.
Nun haben wir natürlich die ganze Branche der Schönheit. Wer hat sich denn darum gekümmert?
Das Thema Schönheit, da muss ich einige, sag mal so, zur Enttäuschung sagen, dass die bekannteste Maniküre sind Männer. Und die Maniküre in der Geschichte, da fangen wir mit Nyan Khimun und Khimun Hotep. Das sind die einzigen Männer in der Tal der Könige, die sich ein Grab teilen. Sie waren Maniküre in der Antike Ägypten. Klar, wenn man mit diesem Beruf beschäftigt war, dann ist es klar, das Thema Schminke war auch ein Thema für Männer. Und später kamen Frauen dazu, das zu machen. Und klar, die Sklavinnen waren auch beschäftigt in das Thema Frisieren, in das Thema Tücher suchen. Und es gab die Parfümeure. Parfum ist eine Branche für sich, aber sehr viele Öle, die damals noch in Grabstätten gefunden wurden, sie waren meistens von Männern zubereitet.
Sie hatten schon die Wasserträgerin erwähnt, die ja von Statuen bekannt ist. Wofür hat man denn eine Wasserträgerin überhaupt gebraucht? Was hat die gemacht? Oder ich meine, sie hat Wasser getragen, aber wofür?
Das Thema Wasserträger ist interessant. Wir haben den Wasser, die wir brauchen für den Tonkunst, aber wir haben das Wasser für den Haushalt. Wasser für den Haushalt, das war ein typischer Frauenberuf. Da gibt es verschiedene Quellen. diese Beschreibung. Aber für die Arbeitsstätten, da waren eher Männer. Die Frauen, die Wasser getragen haben, immer aus einem Brunnen in der Stadtmitte zu den Haushalten, dann war Wasser für Kochen, Wasser für Kinderbaden oder Wasser einfach für den Haushalt. Das war nicht das gleiche Wasser wie für Arbeitsstätten. Das muss man auf jeden Fall gut unterscheiden. Und das ist klar, wenn sie nicht von den Brunnen holten, sie holten aus Flüssen. Man sieht in die gesamte europäische Kultur oder weltweit eigentlich, dass die meisten Kulturen wachsen immer von einem Fluss in Richtung Ufer. Und da, wo überhaupt kein Fluss gibt, dann gibt es irgendwo eine Brunnen.
Nun ist ja Wasser nicht so ganz leicht. Ist es denn überhaupt sinnvoll, dass man das hat Frauen tragen lassen? Männer haben doch viel mehr Kraft.
Man wurde erstaunt. Eigentlich haben Frauen eine sehr große Kraft. Man sieht bis heute in Afrika, wie Frauen auf den Kopf tragen, was man sich kaum vorstellen kann, fast 30 Kilo auf den Kopf. Und es hat sich einfach so etabliert. Frauen tragen große Gewichte. Sicher, Männer könnten mehr heben. Aber dass Frauen das auch schaffen, das hat sich durchgesetzt.
Nun, gab es vielleicht auch Frauen, die auch eine höhere Ausbildung gebraucht haben? Möglicherweise gab es eine Politikerin oder gab es Ärztinnen?
Geben ist ein Thema. Aber sagen wir erstmal zu den Wasserträgerinnen. Wo wir wissen, dass Frauen sehr viel Gewicht getragen haben, ist, dass in manchen Ausgrabungen sieht man an den Knochen von den Frauen, dass sie so eine etwas verbrauchte Knochen am Schulter hatten. Und dadurch weiß man, sie haben sehr viel Gewicht getragen. Und wenn man zu dem Thema höhere Berufe, einige Frauen waren in der Politik mächtig, entweder weil sie Geld besaßen, Geld geerbt haben oder weil sie einen mächtigen Mann oder Vater hatten. Wir kennen viele, die auch nach Deutschland gekommen sind, wie Agrippina etc. Aber das war kein typischer Beruf für eine Frau. Eine Frau, die sich in der Politik durchsetzte, sie war namentlich bekannt, weil eine absolute Ausnahme war. Die Rolle der Frau in der gesamten Geschichte wurde immer durch der Männerkompanienschaft mehr oder weniger unterdrückt. Keine Ahnung warum, aber das wurde immer von den Kirchen unterstützt. Was mich immer zu wundern bringt, dass Frauen an sich die Kirchen unterstützen und die Kirchen eher die Frauen in den Berufen nicht unterstützen.
Und gab es Ärztinnen?
Ah ja, Ärztinnen sind nicht namentlich bekannt. Wir wissen, dass viele die Kräutermischung und die Kräutertradition, die auch bis zum dunkleren Mittelalter kommen, die wurde meistens von Frauen geführt. Aber sie wurden nie, so wie eine Hildegard von Bingen, schriftlich festgehalten.
Über Frauenarbeit in der Antike ist insgesamt eher wenig bekannt. Frauenarbeit gab es zwar viel, aber leider wurde diese immer als selbstverständlich angenommen und nicht als Arbeit oder bezahlbare Arbeit angesehen. So war es durchaus üblich, dass Frauen nur vor der Ehe arbeiten, während der Ehe sollten eher Sklaven diese Arbeiten übernehmen. Theoretisch zumindest. Wie die Realität aussah, ist nahezu nicht bekannt. Nach der Pause erzählt uns Paul Riedl über den Handel in der Antike.
Keine Staatsform bietet ein Bild hässlicherer Entartung, als wenn die Wohlhabendsten für die Besten gehalten werden. Cicero.
Lora München, das alternative Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wir kommen schon zum letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Arbeitswelt in der Antike. Mein Studiogast ist der Antikenkenner Paul Riedl. Wir schauen uns an, welche Berufe es bereits in der Antike gegeben hat und was davon überhaupt bekannt ist. Da Arbeit generell keinen hohen Stellenwert hatte, ist dementsprechend wenig überliefert. Natürlich funktioniert eine Gesellschaft nur, wenn alles organisiert und geregelt ist. Über das produzierende Gewerbe und die Dienstleistungen haben wir schon gesprochen. Neben den Dienstleistungen und dem produzierenden Gewerbe gab es in der Antike natürlich auch Handel. Was weiß man denn über den Handel?
Also Handel ist ein sehr interessantes Gebiet. Vor allem da fangen die ersten Zahlsysteme. Wir haben in allen Kulturen eine Zehner- oder eine Dezimalsystem vom Zählen überhaupt.
Ja, heute. Die Engländer hatten früher das Zwölfer-System, das Dutzend.
Moment. Das Dutzend ist immer noch ein Dezimalsystem plus zwei. Für Waren gibt es immer noch. Aber diese Zahlsysteme, sei in Sumerien, Assyrien und sonstige Ländern, die wurden immer in verschiedene Formen repräsentiert, weil das hat einfach mit der Basis auf die Finger, die wir in der Hand haben. Und mit diesem Zahlsystem war verbunden auch das Zählen von Waren. Zum Beispiel Zählen von Schafen, Schweine etc. Es musste irgendeine Sklave das Zählen machen. Ne? Und da weiß man, seien Schiffe, sei wo auch immer, sie haben mit Stöcke, Steine oder Zeichen das Zählen gemacht. Und das macht der Handel an sich sehr interessant, weil der hat dann der Zähler eine besondere Stellung. Egal welche Ausbildung einer hatte, er musste dann zählen können.
Also der Zähler ist derjenige, der eben dann die Waren gezählt hat.
Genau, die Waren gezählt hat.
Der das nicht, heißt, nicht unbedingt mit der Bezahlung beschäftigt.
Der die Bezahlung machte, war meistens der Besitzer der Ware. Aber die, die gezählt haben von dem Empfang und der Übergabe, das waren dann nicht die Besitzer der Waren. Diese Art von Beruf wird sehr häufig angesprochen, weil auch durch diese, die gezählt haben, gehen die Zahlensysteme in der Antike. Mit dem Handel, da geht nicht nur dieser Austausch von Waren, es geht auch das Technologische, sei an der Technik vom Zählen, sei an der Technik vom Bewerten von der Ware. Da haben sich dann die Menschen mehr unterhalten müssen, über wie der Wert einer Ware in eine andere Ware ausgetauscht wird. Und da kommt die Kommunikation von den verschiedenen Kulturen in eine ganz interessante Entwicklung. Man musste sich nicht nur in eine verschiedene Sprache ausdrücken, aber auch in eine verschiedene Zählsystem ausdrücken und die wahre Bewertung. Weil Waren, die für ein Volk sehr gewöhnlich waren, waren für ein anderes Volk eine Besonderheit. Da wurde sehr viel dokumentiert. Die Dokumentation vom Handel, interessanterweise, mehr existiert als die Dokumentation über die Geisteswissenschaft der Antike.
Ja, und wahrscheinlich auch über die Produktion der Waren.
Über die Produktion an sich zum Teil, über die Arbeitsstätte sehr wenig, aber über den Handel und wie viel in einem Schiff mitgetragen wurde, etc., da gibt es sehr viel Dokumentation.
Was wäre Arbeitswelt im Wandel, wenn wir hier nicht auch über den Arbeitskampf sprechen würden? Gab es in der Antike bereits Streik oder Arbeitsniederlegungen?
Ich muss zugeben, dass das Thema Streik in der Antike mir neu bis vor kurzem war. Ich konzentrierte meine Nachforschungen eher im Bereich Kunst. Aber Arbeitsverweigerungen wurden sehr gut dokumentiert, wenn leider doch nicht so viele. Tötung oder Sterben ist sehr häufig dokumentiert. Das heißt, wenn jemand sich weigerte, Kopf ab.
Worum ging es bei dem Konflikt?
Unter Ramses III. Lösten vermutlich Unterschlagung von Beamten, die verursachte Versorgungsprobleme. Und der Bauarbeiter in der Tal der Könige gibt es immer noch, fanden diese Streik statt. Circa 20 Mitarbeiter, sollte das gewesen sein, haben die überfällige Löhne beklagt. Erstens, 20 Mitarbeiter sollten eigentlich sehr wenig sein. Ich würde sagen, dass diese 20 Mitarbeiter eher die höhere Kaste von der Gruppe gebildet haben und sie haben dann vielleicht mehrere Sklaven unter sich und sie beklagten, dass sie kein Geld bekamen. Sie haben eine gewaltlose Arbeitsniederlegung in Sitzestreiks und Blockaden. Und angeblich sind sie mit schriftlichen und mündlichen Protesten bis zum höheren Beamter gekommen. Wenn wir berücksichtigen, dass die meisten Menschen nicht gebildet waren, die Personen, die etwas schriftlich machen können, müssen gebildet sein. Der Vezier der Pharaonen musste dann irgendetwas machen. Er hatte dann Lebensmittel ausgeliefert.
Die Lebensmittel waren ja wohl generell das Zahlungsmittel.
Das war das meiste, das heißt, man hat tatsächlich für Brot gearbeitet. Mhm. Und diese Lebensmittel lagen sehr häufig in große Speicher, bis sie ausgegeben wurden. Nach einem Krieg oder Kampf, wenn die Silos verbrannt wurden, dann war ein Pharaon mittellos. Das ging darum, dass sie seit 3 Monaten keinen Lohn empfangen haben. Das heißt, sie haben gearbeitet auf guten Glauben. Und irgendwann war der gute Glauben nicht mehr ausreichend. Dann verlangten sie, dass das Geld ausbezahlt wird. Dieser Regent hatte das Geld nicht gehabt. Und er war ein sehr unerfahrener Herrscher. Dann gab das Problem, dass die Arbeiter zweifelten, ob dieser Herrscher überhaupt weiter herrschen würde.
Ja, und was ist dann passiert? Wie ging das weiter?
Sie legten die Arbeit nieder. Diese Streike geschah 2-mal. Bei der ersten hatte noch eine Verhandlungsperson dazwischen geschafft, dass sie wieder die Arbeit aufgenommen haben. Und dann haben sie nochmal den Arbeiterniederlegung gemacht und dann haben sie doch das Geld bekommen. Und dann von da an ging das Ganze weiter normal. Wir wissen, dass das Arbeitsniederlegen zum Teil einer den Kopf kosten könnte. Wenn ein Herrscher richtig boshaft war oder etwas zu mächtig, dann griff er zu Zwang an der Arbeitsstätte. Aber scheinbar zu diesem dokumentierten Fall, da haben die Leute tatsächlich geschafft, eine Art Streik in der Antike zu machen. Inwiefern das Thema Streik eine Dramatisierung ist, wir dürfen nicht vergessen, dass die Personen, die die Geschichte geschrieben haben, sie waren genauso wie Reporter heute. Teilweise, sie schrieben deren Unmut über einen König oder über eine Person.
Können wir von den Berufen der Antike was lernen?
Der Menschheit hat sehr viel erfunden. Wenn wir wirklich trocken betrachten, von der Antike bis heute ist das Arbeiten immer noch das Gleiche. Wir haben gelernt, dass die Arbeitsteilung existiert, aber es gibt auch leider den Arbeitsstatus, der Chef, der Obere und der Untere. Und das ist etwas, was wir übernommen haben. Inwiefern wir daraus gelernt haben, das ist dann eine Frage. Ne?
Wenn wir mehr über die Berufe der Antike wüssten, würde das in der heutigen Zeit helfen?
Es würde uns auf jeden Fall helfen zu verstehen, dass wir gewisse Fehler aus der Geschichte immer noch machen. Zum Beispiel, dass Frauen nicht gleichgestellt sind. Das ist etwas, was in der Antike gab und bis heute haben wir nicht korrigiert. Der Dokumentation der Arbeit, die in der Antike nicht gemacht wurde und bis heute etwas weniger gemacht wird, hilft die künftige Generation sehr wenig. Wir können sehr viel aus der Antike lernen, indem wir lernen, wie viel nicht gemacht wurde. Basiert auf dieser Erkenntnis können wir für die Zukunft arbeiten.
Zum Abschluss wollen wir auch in dieser Sendung noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Positiv ist für mich, dass umso mehr ich von der Antike gelernt habe, desto mehr waren die neuen Quellen für mehr Wissen, die ich entdeckt habe. Museen sollten motiviert werden und der Mehrwert aus anderen Zivilisationen sollte für die neue Generation eine Motivation sein, etwas wirklich Neues zu lernen, herauszufinden und nicht nur alles als selbstverständlich anzunehmen. Ich frage mich immer wieder, warum ältere Personen nicht vom Arbeitsamt in Museen zur Betreuung von jüngeren, Arbeitsweltmitgliedern eingeführt werden, weil diese Übertragung von Wissen von einer Generation in die nächste sollte weitergeführt werden, auch motiviert durch unsere Arbeitsamt und so weiter. Sei es in der Technik, sei es in der Geschichte, sollte mehr Austausch geschehen. Insbesondere für die Welt im Wandel ist die Unterstützung der Frau als gleichgestellte Person in alle Kulturen, müssen wir unsere Vergangenheit besser kennen, damit wir auch offener mit unserer Wirtschaft und Arbeitswelt beschäftigen.
Insgesamt ist wenig über die Arbeitswelt der Antike dokumentiert. Wie heute galt auch in der Antike nur derjenige was, der viel reden und sich damit gut verkaufen konnte. Wer dagegen arbeiten musste, hatte kaum Zeit für viel Selbstdarstellung und somit wurde über Arbeit wenig dokumentiert. Besonders wenig bekannt ist über Frauenarbeit. Gut dokumentiert ist dafür, dass es bei den Römern bereits eine Dirnensteuer gab. Trotzdem hat es natürlich viele Berufe gegeben, denn alles musste ja irgendwie hergestellt werden oder organisiert werden. Ob es aber den Begriff Beruf in der Antike überhaupt schon gegeben hat, das weiß ich nicht. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Arbeitswelt in der Antike. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Gast, Paul Riedl. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Wenn Sie Paul Riedl live erleben wollen, dann können Sie ihn in einer Museumsführung erleben. Da können Sie sich informieren über seine E-Mail-Adresse info@paul-riedel.de. Riedel schreibt sich R-I-E-D-E-L.